Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie sich Zeit dafür nehmen. Für Menschen, die sich in der Bibel auskennen, ist es eine altbekannte Tatsache. Für Bibelneulinge dagegen ziemlich überraschend. Und zwar, die Bibel ist kein Buch mit einer durchgehenden Handlung, sondern sozusagen eine Büchersammlung oder eine kleine Bibliothek. Manche Bücher und Schriften, die darin enthalten sind, bilden inhaltlich eine Einheit und sind auch in der entsprechenden zeitlichen Reihenfolge direkt hintereinander in der Bibel zu finden. Aber es gibt auch biblische Bücher, die nichts mit dem Buch davor oder danach zu tun haben. Eine Sonderstellung nehmen gewiss die vier Evangelien am Anfang des Neuen Testaments ein. Denn alle vier dienen im Grunde demselben Zweck. Sie beschreiben das Leben und Wirken Jesu Christi. Allerdings aus einem jeweils anderen Blickwinkel. Denn die Verfasser der vier Evangelien haben unterschiedliche kulturelle Wurzeln. Und das gilt auch für die Leser, für die diese Evangelien ursprünglich niedergeschrieben wurden. Im Mittelpunkt unserer Sendereihe steht zurzeit das Lukas-Evangelium. Viele Abschnitte daraus ähneln den entsprechenden Berichten im Matthäus- und im Markus-Evangelium. Diese drei werden deshalb auch die synoptischen Evangelien genannt, weil sie im Großen und Ganzen alle demselben Erzählstrang folgen. Umso interessanter wird es jedoch, wenn man auf sogenanntes Sondergut trifft. Also auf Berichte und Aussagen, die in keinem anderen Evangelium zu finden sind. Das Lukas-Evangelium hebt sich durch eine Besonderheit von den beiden ersten Evangelien des Neuen Testaments ab. Denn obwohl Lukas über viele Ereignisse berichtet, die auch im Matthäus- oder Markus-Evangelium oder sogar in beiden vorkommen, so verfügt Lukas doch über viele Zusatzinformationen, die nirgends sonst zu finden sind. Dazu gehört im vor uns liegenden Kapitel 7 der Bericht über die Auferweckung eines verstorbenen jungen Mannes aus der Stadt Nain. Ebenfalls in Kapitel 7 ist das erste von insgesamt 18 Gleichnissen zu finden, die nur im Lukas-Evangelium vorkommen. Da geht es um einen Gläubiger, der einem Schuldner einen großen und einem anderen Schuldner einen kleineren Geldbetrag erlässt. Auf diese beiden Passagen in Kapitel 7 werden wir ein besonderes Augenmerk richten. Doch immer schön der Reihe nach. Am Anfang von Kapitel 7 geht es zunächst mal um einen heidnischen Hauptmann, der sich von Jesus Hilfe erhofft. Genauer gesagt, nicht er braucht Hilfe, sondern einer seiner Knechte. Ich lese die Verse 1 bis 10. Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war, der lag todkrank. Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen, »Er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst, denn er hat unser Volk lieb, und die Synagoge hat er uns erbaut.« Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, »Ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig erachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir.« Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin, und zu einem anderen, komm her, so kommt er her, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Soweit die Verse 1 bis 10. Das Städtchen Kapernaum in Galiläa gehörte damals zum Herrschaftsgebiet von Herodes Antipas und lag nahe an der Grenze zum Gebiet seines Bruders Philippus. Am Anfang von Lukas 3 sind ein paar knappe Angaben über diese beiden Landesfürsten zu finden. Herodes Antipas unterhielt in Kapernaum eine Garnison mit zumeist nichtjüdischen Soldaten. Zu ihnen gehörte auch der besagte Hauptmann aus Kapernaum. Er war ein sogenannter Centurio, wörtlich aus dem Lateinischen übersetzt ein Hundertschaftsführer. Der hatte etwa 80 bis 100 römische Soldaten zu befehligen. Dieser Mann war offenbar zum Glauben gekommen und schätzte die jüdischen Menschen so sehr, dass er ihnen den Bau der Synagoge in Kapernaum finanziert hatte. Ein wahrhaft großzügiges Geschenk. Und trotzdem blieb der Mann bescheiden in seinem Auftreten. Ihm war klar, dass Jesus, der selbst ein Jude war, zunächst seinen jüdischen Zeitgenossen das Heil bringen sollte. Deshalb zögerte er, Jesus direkt anzusprechen. Aber einige von den führenden Leuten der jüdischen Gemeinde setzten sich für ihn, beziehungsweise genauer gesagt, für sein Anliegen ein. Und auch dieses Anliegen deutet auf die edle Gesinnung dieses Mannes hin. Er sorgte sich um seinen kranken Knecht, der ihm, Vers 2, lieb und wert war. Der Glaube des Hauptmanns, seine Großzügigkeit, seine Demut und Rücksichtnahme waren so außergewöhnlich, dass es in Vers 9 über Jesus heißt, und er wunderte sich über ihn. Und über noch etwas wunderte sich Jesus, über den Unglauben des jüdischen Volkes. Während die Erzählung über den Hauptmann von Kapernaum auch im 8. Kapitel des Matthäus-Evangeliums zu finden ist, gibt es den nun folgenden Bericht über die Auferweckung eines jungen Mannes in der Stadt Nain ausschließlich im Lukas-Evangelium. Wichtig ist, diesmal geht es nicht um die Heilung eines Kranken, sondern um die Auferweckung eines Toten, den man gerade zu Grabe trägt. Was Jesus tut, erinnert die Menschen offenbar an die beiden alttestamentlichen Propheten Elia und Elisa. Deshalb reagieren sie mit dem Ausruf, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden. Elia und Elisa, so wird im 1. und 2. Buch der Könige berichtet, haben nämlich beide ein ähnliches Wunder vollbracht. Hier nun also die Schilderung aus Lukas 7 über die Auferweckung eines jungen Mannes in der Stadt Nain. Hören Sie dazu die Verse 11 bis 16. Und es begab sich danach, dass Jesus in eine Stadt mit Namen Nain ging. Und seine Jünger gingen mit ihm, und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe, und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr, weine nicht, und trat hinzu und berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden, und Gott hat sein Volk besucht. Ich möchte Sie an dieser Stelle auf zwei theologische Begriffe hinweisen, die manchmal im alltäglichen Sprachgebrauch gleichgesetzt werden, obwohl es um zwei sehr unterschiedliche Vorgänge geht. Ich spreche von der Auferweckung bzw. der Auferstehung eines Toten. Manchmal bekommt man in einer Predigt zu hören, der Jüngling zu Nain sei wieder auferstanden. Richtig ist jedoch, Jesus hat ihn auferweckt, indem er seinen toten Körper wieder ins Leben zurückholte. Wirklich auferstanden von den Toten ist bisher nur einer, und zwar Jesus Christus. Im 1. Korintherbrief heißt es, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Erstling bedeutet, Jesus ist der Erste, und nicht etwa der Jüngling zu Nain oder irgendein anderer Mensch. Aber Erstling bedeutet auch, nach Jesus werden viele andere von den Toten auferstehen. Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Brief über die sogenannte Entrückung der Gläubigen, zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir noch leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Zu den besonderen Kennzeichen eines auferstandenen Menschen gehört, dass er einen neuen, einen verwandelten, einen unverweslichen Körper, wie Paulus es ausdrückt, erhalten wird. Und dieser neue Körper wird niemals sterben. Wie gesagt, von einer Auferstehung des Jünglings zu Nein kann keine Rede sein. Jesus erweckte ihn zum Leben. Das Leben kehrte in seinen alten Körper zurück. Der ursprüngliche Zustand wurde wiederhergestellt. Zu diesem Sachverhalt gibt es eine Legende, die gewissermaßen den biblischen Bericht über die Auferweckung des Lazarus aus dem Johannesevangelium Kapitel 11 fortführt. Nachdem Lazarus von Jesus ins Leben zurückgeholt wurde, soll er Jesus angeblich gefragt haben, ob er dann irgendwann noch einmal sterben müsse. Jawohl, daran führt kein Weg vorbei, soll Jesus ihm geantwortet haben. Woraufhin dem Lazarus niemals mehr ein Lächeln über die Lippen gekommen sein soll. Wie gesagt, handelt es sich nur um eine Legende, aber sie zeigt sehr schön den Unterschied auf zwischen einer Auferweckung und der Auferstehung. Die Auferweckung stellt nur den ursprünglichen Zustand wieder her. Ein auferweckter Mensch muss irgendwann sterben. Das Neue Testament berichtet übrigens nur von drei Fällen, bei denen Jesus einen Menschen auferweckt hat. Außer der Auferweckung des jungen Mannes aus der Stadt Nain und der Auferweckung des Lazarus gibt es noch den Fall der Tochter des Synagogenvorstehers Jairus. Was jedoch nicht bedeuten muss, dass es nicht noch weitere Fälle gegeben hat. Bei diesen dreien fällt auf, dass Jesus die Verstorbenen immer auf die gleiche Art und Weise ins Leben zurückgeholt hat. Und zwar, indem er sie direkt ansprach. Zu dem jungen Mann aus Nain sagte er, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Zu Lazarus, der bereits in einem Grab lag, Lazarus, komm heraus. Und zu dem Töchterchen des Jairus, Talita kum, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Bei anderen Wundern, die Jesus vollbracht hat, zum Beispiel bei Krankenheilungen, hat er recht unterschiedlich gehandelt. Bei den drei Auferweckungen dagegen, von denen das Neue Testament berichtet, ist er immer nach dem gleichen Schema vorgegangen. Zurück zu unserem Bibeltext im Lukasevangelium Kapitel 7. Dort gerät nun wieder Johannes der Täufer ins Blickfeld. In Kapitel 3 hatten wir ihn als Wegbereiter Jesu kennengelernt. Und es wurde berichtet, dass Johannes vom Landesfürsten Herodes Antipas ins Gefängnis geworfen wurde, weil Johannes dessen Ehe mit der eigenen Schwägerin kritisiert hatte. In Lukas 7, in den Versen 17 bis 20, wird nun berichtet, und diese Kunde von ihm, gemeint ist die Kunde von Jesus, erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. Und die Jünger des Johannes verkündeten ihm das alles. Und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich und sandte sie zum Herrn und ließ ihn fragen, »Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten?« Als aber die Männer zu ihm kamen, sprachen sie, »Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten?« Wenn man danach fragt, wodurch sich Johannes der Täufer besonders ausgezeichnet hat, bekommt man oft zu hören, durch seine ungewöhnliche Kleidung und Ernährung. Denn er trug, wie im Matthäus- und Markus-Evangelium berichtet wird, ein Gewand aus Kamelhaaren und aß Heuschrecken und wilden Honig. Aber das waren nur Äußerlichkeiten. Viel wichtiger war der Auftrag, den Johannes von Gott bekommen hatte, und seine Botschaft. Das sollten sich bitte schön mal diejenigen hinter ihre Ohren schreiben, die sich irgendwelche auffälligen Gewänder anziehen und als selbsternannte Botschafter göttlicher Wahrheiten oder als angebliche Heilsbringer Menschen in ihren Bann ziehen. Auf das Äußere kommt es nicht an, sondern ob jemand tatsächlich im Auftrag Gottes redet. Viele Scharlatane, die bei religiös interessierten Menschen Gehör finden, kann man dadurch entlarven, indem man ihre Botschaft mit der Botschaft der Bibel vergleicht. Fast immer sind eklatante Unterschiede feststellbar. wodurch man erkennen kann, dass es sich tatsächlich um Scharlatane handelt. Zu den Äußerlichkeiten, auf die es im Grunde nicht ankommt, gehören übrigens nicht nur besondere Gewänder oder außergewöhnliche Speisen wie Heuschrecken und wilder Honig, sondern auch gewisse Verhaltensweisen, die manche Menschen mit dem Christsein verbinden. Für sie besteht das Christsein aus Nächstenliebe, Opferbereitschaft und Ehrlichkeit. Das sind Eigenschaften, gegen die ich überhaupt nichts einzuwenden habe. Aber sie machen einen Menschen nicht unbedingt zu einem erlösten Menschen. Es sind letztlich nur Äußerlichkeiten, die einen Christen, aber auch manchen Nichtchristen auszeichnen. Vielmehr kommt es aber darauf an, dass ein Mensch die Sündenvergebung in Anspruch nimmt, die Jesus ihm durch seinen Opfertod am Kreuz anbietet. Ein Christ oder eine Christin zu sein bedeutet, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu pflegen. Es reicht nicht aus, Jesus gewissermaßen dadurch nachzuahmen, indem man seine Nächstenliebe, seine Opferbereitschaft und seine Ehrlichkeit kopiert. Also, Johannes der Täufer. Zu seinen äußerlichen Erkennungszeichen gehörte, dass er ein Gewand aus Kamelhaaren trug und Heuschrecken und wilden Honig aß. Mit seinen langen Haaren und seinem zotteligen Bart muss er wohl ziemlich wild ausgesehen haben. Das Entscheidende aber war, dass er die Menschen zur Buße rief und sie auf Jesus Christus aufmerksam machte, als dessen Wegbereiter er sich verstand. Doch trotz seiner einwandfreien geistlichen Ausrichtung kamen Johannes dem Täufer anscheinend Zweifel, während er im Gefängnis saß. Warum sonst schickte er zwei seiner Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Einige Bibelausleger versuchen, seine Verunsicherung psychologisch zu deuten. Sie meinen, Johannes sei durch seine Gefangenschaft so enttäuscht und entmutigt gewesen, dass er in Zweifeln kam. Daran kann ich jedoch nicht glauben. Denn Johannes wusste, dass er bei vielen Leuten anecken würde. Schließlich hat er sie aufgefordert, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Er hat sie, wenn er es für nötig hielt, scharf angegriffen und sie beispielsweise als Schlangenbrut bezeichnet. Und er hat ihnen angekündigt, ich zitiere, »Ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Worfschaufel, und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen.« Ein Mann, der mit einer solchen Botschaft unter die Leute geht, lässt sich nicht durch einen Aufenthalt im Gefängnis dazu bringen, an allem zu zweifeln. Aber was hat ihn denn dazu bewogen, zwei Jünger zu Jesus zu schicken und ihn fragen zu lassen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Nun, ich habe dafür nur eine Erklärung. Johannes erwartete, dass alles, was er angekündigt hatte, nun auch geschehen müsste. Johannes wartete darauf, dass die göttliche Königsherrschaft für alle sichtbar anbrechen würde und dass Jesus seine Tenne fegen und den Weizen in seine Scheune sammeln würde. Doch für Johannes bot sich ein anderes Bild. Scheinbar tat sich nichts. Noch immer waren die Römer die herrschende Besatzungsmacht. Und das große Aufräumen durch Gottes Hand ließ weiter auf sich warten. Aber die Nachricht, die Jesus dann seinem Wegbereiter Johannes als Antwort zukommen ließ, sollte ihm offenbar die Augen öffnen für das, was sich bereits abspielte. Hören Sie dazu die Verse 21 bis 23. Zu der Stunde machte Jesus viele gesund von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern, und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Jesus gibt den Jüngern des Johannes eine Nachricht an ihn mit, die sie ihm nicht nur einfach übergeben sollen, sondern deren Glaubwürdigkeit sie selbst bestätigen können. Denn mit eigenen Augen haben sie gesehen, dass Jesus Kranke heilt und Armen das Evangelium predigt. Und dass sich dadurch eine uralte Prophezeiung aus dem Buch Jesaja erfüllt. Sie betrifft das Kommen des Messias und lautet: Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Jesus trieb die ganze Sache zwar nicht in dem Tempo voran, wie Johannes es sich ausgemalt und vielleicht auch gewünscht hatte. Aber die Antwort, die Jesus den beiden Jüngern für Johannes mit auf den Weg gab, bedeutete so viel wie: Hab Vertrauen. Alles, was im Alten Testament prophezeit wurde und was du den Menschen angekündigt hast, wird in Erfüllung gehen. Ich denke, wir müssen uns das manchmal auch sagen lassen. Denn Hand aufs Herz, wünschen wir uns nicht auch des Öfteren, dass Gott ein bisschen mehr Tempo vorlegt, dass er das Böse in der Welt zum Schweigen bringt und seine Leute von aller Trauer und allem Leid befreit? Auch uns gilt die Aufforderung: Habt Vertrauen. Alles, was ich euch zugesagt habe, wird in Erfüllung gehen. Zurück zum Bibeltext. Aus Lukas 7 lese ich nun weiter ab Vers 24. Als aber die Boten des Johannes fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk über Johannes zu reden. Was seid ihr hinausgegangen, in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen sehen in weichen Kleidern? Seht, die herrliche Kleider tragen und üppig leben, die sind an den königlichen Höfen. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Er ist's, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Ich sage euch, dass unter denen, die von einer Frau geboren sind, keiner größer ist als Johannes, der aber der Kleinste ist im Reich Gottes, der ist größer als er. Und alles Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatte, und ließen sich nicht von ihm taufen. Und weiter sprach Jesus: Mit wem soll ich die Menschen dieses Geschlechts vergleichen, und wem sind sie gleich? Sie sind den Kindern gleich, die auf dem Markt sitzen und rufen einander zu: Wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Soweit die Verse 24 bis 32. Die zuletzt gelesenen Verse beschreiben eigentlich eine Tragödie. Während selbst manche Zöllner, die als Inbegriff der Unehrlichkeit galten, ihren fragwürdigen Lebenswandel anscheinend aufgaben und sich taufen ließen, verschlossen diejenigen, die sich mit den Schriften des Alten Testaments bestens auskannten, ihre Herzen vor Gott. Jesus vergleicht solche Leute mit unreifen Kindern. Einige wollen Hochzeit spielen, was die anderen als albern empfinden. Deshalb schlagen sie vor, lieber Beerdigung zu spielen. Das wiederum ist den Erstgenannten zu traurig. Ich finde, ein ähnliches Verhalten kann man zuweilen auch heute in Kirchen und Gemeinden antreffen. Die einen äußern sich abfällig über die angeblich übertriebene Frömmigkeit mancher Mitchristen, während die wiederum den anderen vorwerfen, es mit ihrem Glauben nicht richtig ernst zu nehmen. Letztlich kann das im Extremfall dazu führen, dass die einen nur noch ein Christsein leben, das in Äußerlichkeiten erstarrt, während die anderen mit den Äußerlichkeiten auch noch wichtige Grundlagen des Glaubens über Bord geworfen haben. Ich lese weiter ab Vers 33. Jesus sagt: Denn Johannes der Täufer ist gekommen und aß kein Brot und trank keinen Wein. So sagt ihr, er ist besessen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt. So sagt ihr, siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Auch diese Verse lassen sich ohne weiteres auf das Gemeindeleben von heute übertragen. In der einen Gemeinde wird gejammert, dass sich die Predigten des Pastors oder Pfarrers wie ein Fachvortrag anhören, eine geschliffene Rede, aber ohne Leidenschaft, monoton vorgetragen. In der anderen Gemeinde dagegen wird das überschäumende Temperament des Predigers beklagt. Ständig würde er mit der Faust auf die Kanzel schlagen und dabei unangemessen laut zu den Menschen reden. Sicher gibt es bei manchen, die sonntags eine Predigt halten, einiges zu verbessern. Aber wer deshalb seine Ohren auf Durchzug schaltet, wird womöglich verpassen, was Gott ihm oder ihr gern sagen möchte. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel steht der Rest von Kapitel 7 im Mittelpunkt und das gesamte 8. Kapitel. Wieder werde ich mich auf die Abschnitte konzentrieren, die ausschließlich im Lukasevangelium vorkommen. Die meisten Berichte aus Kapitel 8 sind sowohl im Matthäus- als auch im Markus-Evangelium zu finden. Deshalb werde ich in der nächsten Sendung nur recht knapp darauf eingehen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gott befohlen.